Guten Morgen, lieber Christian. Ich freue mich, dass du da bist. Ich stelle dich einmal kurz vor und dann starten wir mit der ersten Frage. Gut. Du bist früh aufgefallen durch deine Hochbegabung und dein Interesse an Naturwissenschaften. Bereits mit 13 Jahren hast du begonnen, dich mit dem autodidaktischen Studium der Naturheilkunde zu beschäftigen. Du bist Begründer der Lernkonzepte befreite Ernährung und Lernen wie ein Genie. Die Quintessenz deiner 30-jährigen Forschung. Und seit 3 Jahrzehnten hältst du national und internationale Vorträge und Seminare zu diesen Themen. Und du bist außerdem Lehrer für Qigong und Kunlun Naigon. genau. Und im Kern deiner Arbeit dreht es sich auch immer um die Kultivierung der eigenen Lebenskraft über den Körper, über den Atem, über die Ernährung. Darüber haben wir beim letzten Mal im letzten Jahr gesprochen. Und kürzlich ist dein neues Buch erschienen, welches du gemeinsam mit Christian Salvesen verfasst hast. Es heißt Normopathie, das drängendste Problem unserer Zeit. Und über die Normopathie als auch über das fremdbestimmte Denken und das freie Denken wollen wir heute sprechen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Christian. Herzlich willkommen.
Ja, danke Judith für diese Gelegenheit, dabei zu sein.
Super. Wir steigen direkt mit der ersten Frage ein. Was ist denn Normopathie?
Für mich ist Normopathie die Übersteigerung eines an sich lebensnotwendigen Prinzips. Wenn wir aufwachsen, wenn wir geboren werden, dann haben wir zunächst noch überhaupt keine Kompetenz, die wir brauchen, um sicher und selbstständig leben zu können. Die müssen wir uns erwerben. Und dafür ist es natürlich notwendig, dass wir uns der Wahrnehmungswelt unserer Eltern und anderer Menschen anpassen. Also Anpassung ist für ein Wesen wie uns, ja, wo wir ja nicht sind wie kleine Schildkröten, die aus dem Ei schlüpfen, ins Meer krabbeln und selbstständig leben können, notwendig. Dazu sind wir soziale Wesen. Also sozialer Kontakt ist ja auch essentiell für uns. Insofern ist es natürlich normal im gesunden Sinne, dass Anpassung in unserem Leben passieren muss, so wie Ernährung passieren muss. Aber man kann sich ernähren oder man kann fresssüchtig werden. Man kann ein notwendiges Prinzip total übersteigern. Und das passiert bei der Normopathie, wenn dann Anpassung zu einer Dynamik wird mit einem Eigenleben, das dann nicht mehr den Interessen beziehungsweise der Lebensqualität der Individuen dient, indem sich Individuen zu Kollektiven zusammenschließen, die sich gegenseitig fördern, ihrer Lebendigkeit in körperlicher und geistiger Gesundheit, in Bewusstseinsentwicklung, sondern wenn Kollektive etwas werden, was, tja, übergeordnet ist, dass also das Individuum dem Kollektiv so weit untergeordnet wird, dass die Dynamiken gegen die Gesundheit des Individuums gehen können, gegen ein authentisches Lebensglück des Individuums. Und wenn das aber institutionalisiert wird und gesagt wird, naja, das ist eben so, das muss so sein, das ist die einzige gesunde Lebensform, die es gibt, alles andere ist, ne, zu sanktionieren, dann haben wir Normopathie. Und ich nehme mal ein konkretes Beispiel in Bezug auf Wirtschaft. Wir leben heute in einer Welt, in der der sogenannte Markt dargestellt wird, als wäre es eine handelnde Person. Der Markt entscheidet. Das ist ein Satz, der sollte eigentlich eine Einweisung in der Psychiatrie nach sich ziehen. Ein Markt ist nicht mal ein Gegenstand und ein Markt entscheidet gar nichts und er reagiert auch nicht, weil es den nicht gibt. Das ist eine Nominalisierung. Na, und wir haben heute eine Welt, in der die Politiker, die unsere Entscheidungsträger, wenn sie irgendwas abends beschließen oder verkünden, morgens als erstes mal gucken, wie reagiert der Markt? Die Wirtschaft, Wirtschaftswachstum, das ist so dieses Ding, das ist übergeordnet einfach als richtig gesetzt. Wie es heute damit geht, spielt keine Rolle. Südkorea hat das größte Wirtschaftswachstum der letzten 40 Jahre. In der Zeit hat sich die Selbstmordquote dort vervierfacht. Südkorea hat die höchste Selbstmordrate bei unter 18-Jährigen. Tolles Wirtschaftswachstum. Was ist Erfolg? Wie definieren wir das? Wir leben in einer Welt, in der wir normopathisch darauf getrimmt sind, dass ein ökonomisches System, in dem keine Menschen vorkommen, das Maß aller Dinge ist. Wenn man sich die Konjunkturtheorie von Friedrich Hayek, ein Grundpfeiler heutzutage des Neoliberalismus, wenn man sich das anschaut oder komparativen Kostenvorteil, das war David Ricardo im frühen 19. Jahrhundert, auch so ein Ökonom, ne? Das sind Modelle von der Gestaltung von Wirtschaft, in der Menschen nicht vorkommen, nur Zahlen. Und das Normopathische daran ist, dass es hier nicht mehr darum geht, dass Wirtschaftswachstum oder ein gewisses Maß an Wohlstand Menschen aus der Armut holt, dass es Menschen dient, wenn Armut ein Problem ist, eine Absicherung gegen Armut, gegen ja, größere Krisen, der Versorgungsengpässe und so weiter. Dafür wäre Ökonomie hervorragend geeignet, wenn sie gut durchdacht ist. Daraus hat sich eine Dynamik entwickelt, in der sie das Übergeordnete ist. Und es spielt einfach keine Rolle, wohin das führt mit Menschen, was es psychisch mit Menschen macht, was es körperlich mit Menschen macht, was es mit der Umwelt macht, was es mit Ressourcen macht. Ja, ja, ist halt so, Arbeitsplätze, ne? So das große Argument für, man kann ja nicht hier irgendwie eingreifen wegen Arbeitsplätzen und so weiter. Dabei haben wir ständig periodisch wiederkehrende Massenarbeitslosigkeit. Ja? Also das ist so ein Beispiel von Normopathie. Ein ursprünglich mal gut gedachtes Instrument ist zu einem Monster geworden, was weit über den realen menschlichen Bedürfnissen steht. Wenn dann so eine moralische Induktion kommt von dem muss man sich unterordnen, ja, so, dann haben wir natürlich Normopathie. Und wenn dann eben es Sanktionen dafür gibt, wenn man das kritisiert, dann haben wir Normopathie.
Mhm. Ja, und da fallen mir so viele Dinge dazu ein. Wir werden ja darauf getrimmt, dass man sagt, ja, was habe ich hier anzubieten in diesem Markt? Also erstmal kann man sich fragen, genau wie du sagst, was ist der Markt? Wem nützt es? Wenn man nach oben geht, gut, dann haben wir die Börse. Vielleicht könnte man das als der Markt definieren. Wie reagiert die Börse darauf? Ja, Aktienkonzerne, die als höchstes Ziel die Gewinnmaximierung haben. Also es geht im Prinzip dienen wir dem Kapital. Es ist nicht andersrum, ja. Und wir werden darauf getrimmt, zu sagen, gut, was habe ich anzubieten dem Markt? Ich verkaufe meine Wirtschaftskraft, meine Arbeitskraft, meine Lebenszeit und dafür versuche ich, einen guten Preis auszuhandeln. Kann man sich jetzt fragen, was ist dieser Preis, ja? Welchen Preis zahlen wir wirklich dafür? Genau. Und vielleicht noch, also um es kurz zu fassen, es ist der Druck zur Anpassung an ein für uns ungesundes System, kann man sagen. Und wie entsteht denn dieser Druck zur Konformität? Wir könnten ja auch sagen, gut, wir machen nicht mit. Ja, wir bauen was Eigenes auf.
Ja, ich würde auch sagen, dass Normopathie sich eben genau daraus definiert, dass solche Alternativen weitgehend eliminiert werden. Das heißt, wenn wir eine Gesellschaft hätten, in der das, was du gerade sagst, ne, eine Option wäre, das heißt, da gibt es die Börse, da gibt es die Gewinnmaximierung, dafür kann man seine Arbeitskraft verkaufen, aber man kann genauso sich in Gemeinschaften zusammentun, in denen man tauscht, in denen der Handwerker kommt und bei mir im Haus das repariert und dafür kriegt er von mir eine Ernährungsberatung oder eine Massage. Das ist ja eben sehr stark sanktioniert. Und wenn Leute ihren eigenen Strom erzeugen, müssen sie trotzdem Strom kaufen. Also es ist ja im Grunde dann auch, wie hat Joschka Fischer mal so schön gesagt, die Banken haben den Kommunismus für sich entdeckt. Ne? Wenn die Mist bauen, dann zahlen wir. Also dann gibt es den Sozialismus für die Banken. Also es ist ja eben in unserer Gesellschaft so, es wird ja extrem schwer gemacht, anders zu leben. Mhm. Und dann haben wir Normopathie. Sonst wäre es einfach, dass man sagen könnte, ja gut, wenn man dieses kapitalistische Modell voll ausreizen will, wer das möchte, kann das tun. Und da gibt es sicher Leute, die würden das gerne ausprobieren. Okay, haut rein, macht mal. Ist ja nichts gegen zu sagen. Nur dieses, alles andere ist pathologisch, staatsfeindlich, gefährlich, eine psychische Erkrankung, sonst irgendwas. Ja, und das heißt schon gesetzlich, einfach Riegel vorgeschoben werden. Dann haben wir Normopathie und nicht einfach ein System, das man ausprobieren kann und dann rausfinden kann, ob es funktioniert oder in welchem Ausmaß funktioniert. Wie entsteht das? Ein Punkt ist sicherlich einfach die Tatsache, dass wir in Bevölkerungszahlen leben, die unübersichtlich sind. Es gab ja Anthropologen, die festgestellt haben, dass in Gemeinschaften, also bei Naturvölkern, von bis zu 150 Menschen mehrere interessante Dinge passieren oder eben nicht passieren. Das eine ist, diese Leute berühren sich oft körperlich. Also so kleine Sachen wie mit der Hand, Schultern, Arm, wenn man miteinander redet, das passiert ganz oft. Und über 150 Menschen wird das deutlich weniger. eine interessante Feststellung. Das war die Dunbar-Zahl, 150 Leute, das war ein Anthropologe, der das rausgefunden hat. Das andere, was man sieht, ist, dass es unter 150 Menschen keinen Diebstahl gibt und auch keinen Handel. Es sind keine Verträge notwendig, weil diese Menschen nach dem Prinzip der Reziprozität leben. Das heißt, wenn einer bei der Jagd Erfolg hatte, dann teilt er mit allen und es wird nicht ausgehandelt. Ja, aber nächstes Mal, wenn du jagst, dann musst du das auch machen und wir machen einen Vertrag. Nein, das ist eine Selbstverständlichkeit, weil sich die Menschen alle noch kennen. Ich glaube, wir können das alle gut nachvollziehen. Es fühlt sich sicherlich für die meisten von uns sehr viel angenehmer an, wenn wir unsere Ressourcen mit Leuten teilen, die wir kennen, als Steuern zu zahlen. Ja, das geht in die anonyme Masse. Das geht zu Entscheidungsträgern, mit denen wir nicht immer komplett einverstanden sind. Und ja, die Tatsache, dass wir Menschen eben mit unserer kognitiven Intelligenz und dem Mangel an anderen Formen von Intelligenz die Fähigkeit entwickelt haben, dass wir Natur eine Zeit lang aushebeln können, nur eine Zeit lang, und uns deswegen vermehren konnten wie keine andere Art auf der Welt, na, weil wir eben auch in großen Gruppen kooperieren können. Ja, das können Primaten nicht. Die Primaten Afrikas können sich nicht vereinigen, um gemeinsam irgendwie einen Staat zu gründen. Ja, wenn sich alle Insekten auf der Welt vereinigen könnten und gegen die Menschen Krieg führen würden, dann hätten wir in 3 Tagen verloren. Nur das können die nicht. Wir haben die Fähigkeit, uns in Massen zu organisieren. Ja, das hat zu dieser Verbreitung des Menschen geführt, aber in diesen Massen geht eben anderes verloren. So erfolgreich das ist zur Vermehrung und Ausbreitung, so sehr verlieren wir Vertrauen. Über 150 Personen verliert sich einiges in der Anonymität und dann müssen eben Massenstrukturen eingeführt werden. Dann gibt es Gesetze, dann gibt es moralische Prinzipien, dann gibt es Sanktionen oder Strafen für Übertreten. Und sowas kann Eigendynamiken entwickeln. Und ein interessantes Phänomen dabei ist dann eben auch, dass wenn Lösungsstrategien nicht gut funktionieren, und das ist sichtbar, eine häufige Reaktion in großen Massenkollektiven darin besteht, noch inbrünstiger an diese Lösungen zu glauben. Ja? Das kann man sehen an vielen gläubigen Hitler-Anhänger 1944, Anfang 45, als klar war, dass das in den Untergang führt, hat es dazu geführt, dass diese gläubigen Anhänger sich abgewandt haben? Nein. Ja? Man sieht das in religiösen Sekten, die den Weltuntergang vorhersagen für ein bestimmtes Datum. Die Zeugen Jehovas haben das für 1976 mal gemacht. Mhm. Das Datum kam, es ging, es gab keinen Massenexodus. Mhm. Ja. Also diese Unfähigkeit zur Kurskorrektur, das tritt leicht auf in Massen von Menschen, die sich gegenseitig immer verstärken, die sich also gegenseitig in einer Art Hypnose immer wieder verstärken. Was wir machen, ist richtig. Und wenn das Leben zeigt, dass das offenbar nicht stimmt, dann reagieren wir darauf, indem wir uns noch tiefer davon überzeugen, das Leben ist richtig. Und indem wir eben empathisch sind mit den Menschen, die unseren Glauben teilen, aber sehr verachtend für die Menschen werden, die das kritisieren. Das ist ja auch etwas in Massenformationen, in der Massenpsychologie. Gustave Le Bon hat das sehr schön beschrieben, ne, in seinem berühmten Buch über Propaganda. Ja, da greifen dann einfach sich selbst verstärkende Dynamiken. Und wir Menschen haben eine enorme Fähigkeit zur Selbsthypnose. Ja. Das steht uns zur Verfügung.
Ja. Genau, wobei die natürlich auch genutzt werden von Gruppen, die diese Mechanismen auch sehr, sehr gut kennen. Ja, das erleben wir gerade. Ich würde aber noch mal auf einen Gedanken zurückkommen. Ich glaube, dieser Druck der Angepasstheit, ich glaube, das entsteht schon in der Schule, ja, weil wir lernen ja, okay, wenn du nicht pünktlich bist, dann fällst du unangenehm auf. Das speichern wir ab als Kinder, super unangenehm. Du stehst in der Klasse, vielleicht beschämt dich der Lehrer noch dafür oder bestraft dich. Und am Bildungssystem ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Viele Menschen merken schon, irgendwas stimmt nicht. Ja? Also Gestern habe ich mich mit einer Mama unterhalten und ihre Mama sagte, also darüber haben wir uns auch schon aufgeregt. Das heißt, es ist ein Generationsproblem und das bedeutet auch, Menschen spüren, irgendwas ist seltsam, aber meines Erachtens fehlt dann ein Gesamtbild, um einzuordnen, warum ändert sich daran nichts, ja? Und jetzt gibt es schon einige, die sagen, Freilernen, Unschooling und so weiter werden mit horrenden Bußgeldern belegt, werden bestraft, obwohl es oftmals auch die Kinder sind, die sagen, ich gehe da nicht mehr hin. Ja, und gut, das fällt mir, da wäre für mich eine Erklärung, wo kommt das vielleicht her, dass wir lernen, uns dem anzupassen, dass wir nicht mehr spüren, wo ist das Leben, ja. Und auch so assoziierte Bilder. Ich muss noch ein Beispiel nennen. In Sachkunde gibt es bei meiner Tochter gerade das Thema Mehl. Und ihnen wird tatsächlich beigebracht, das Mehl wird in der Mühle gemahlen. Und dann sage ich, nein, das wird nicht mehr in der Mühle gemahlen, das wird in einem großen Industriekonzern, ja, da wird es mit bestimmten Mitteln behandelt und verarbeitet. Und ja, also die Frage ist, wo kommen diese Bilder her? Wie gelangt es wirklich letztlich so in die Köpfe, dass wir auch diesen Kurs zur Korrektur nicht mehr hinbekommen?
Nun, das Bildungssystem ist ein gutes Beispiel dafür, dass eben in diesen Massenpopulationen Misstrauen gegen die menschliche Natur eine Basis wird. Ja, wir hatten das ja im Christentum extrem mit der Mensch wird in Sünde geboren. Und es hat ja überaus lange gedauert, bis die Einstellung zu Kindern sich mal ein bisschen humanisiert hat. Und wenn eben ein Misstrauen in die menschliche Natur da ist, dann traut man Kindern nicht zu, frei zu lernen. Dann denkt man, die Natur ist eine unsichere Sache. Sicher wird Leben durch massive menschliche Intervention wie Lehrpläne und na, so das Ganze hier in Deutschland, die Schulpflicht, da wird dann nicht einfach überprüft wie in anderen Ländern. Ja, lernen die Kinder, wie auch immer sie lernen, ob das jetzt Homeschooling ist, Unschooling, egal. Es würde ja reichen, wenn man einmal im Jahr checkt, okay, wo stehen die Kinder in ihrer kognitiven und sonstigen Entwicklung? Und wenn das gut läuft, dann scheint irgendwas gut zu laufen. Nein, nein, das geht nicht. Ne? Dann würde man ja Eltern zutrauen, sie wüssten, was gut für ihre Kinder ist. Gott bewahre. Und diese Idee, dass massive menschlich ausgedachte Interventionen Sicherheit schaffen, während freies Leben gefährlich ist, ne? So die Anarchie, das Chaos, da geht alles zu Bruch, da geht alles zugrunde. Wir brauchen Gesetze, wir brauchen mehr Polizei, wir brauchen viel mehr Regeln für alles. In Deutschland musst du einen Antrag stellen, wenn du an deinem Haus irgendwie 10 Zentimeter höher bauen willst und so weiter, weil das kann man ja Leuten nicht selbst überlassen, diese Entscheidung. Das ist eben eine Folge von einer akkumulierten Entfremdung von Natur, wo wir, ja, angefangen bei unserem Körper, unsere Selbstheilungskräfte des Körpers, unsere Synergien mit Lebensformen, mit Bakterien, die überragende Rolle probiotischer Organismen, das 70% unseres Immunsystems, von denen gesteuert werden. Ja, das Wissen gibt's auch irgendwo und Ilya Metschnikow, der die Probiote entdeckt hat 1916, der hat ja 8 Jahre vorher auch schon mal einen Medizinnobelpreis gewonnen, zusammen mit Paul Ehrlich, der war ja nicht ein völliger Spinner. Okay, aber was dominiert das Gesundheitswesen? Angst vor Mikroben. Ja? Und ja, Mikroben können positive und ungute Wirkungen auf uns haben, aber die Natur findet eben, wenn man sie unterstützt, Regelkreisläufe, in denen die positiven Auswirkungen massiv überwiegen. Nur das Gesundheitssystem ist geprägt von einer Panik vor Mikroben. Wenn in den USA jemand hingerichtet wird, ja, also Todesstrafe kriegt, das wird ja heute fast immer durch Spritze gemacht, dann wird die Einstichstelle, wo die Spritze dann reinkommt, also diese Injektionskanüle, ist ja nicht so, dass da einer steht mit einer Spritze, da wo die Infusion gesetzt wird, die wird mit medizinischem Alkohol abgerieben, um sie zu desinfizieren, damit sich der Delinquent nicht infiziert, 10 Minuten vor seinem Tod. Interessant. So weit ist das heute. Ne? Und ja, so ist das Bildungssystem. Man traut Kindern nicht zuzulernen. Man denkt, man muss sie reglementieren. Und was dann passiert ist, es fühlt sich nicht richtig an. Man lernt mit Druck, man lernt mit Spannung, man lernt für Prüfungen. Was bedeutet vielleicht, wenn man ordentlich Gewalt gegen sich selber ausübt, kann man das, sodass man es in der Prüfung abrufbar hat, und dann wird man es auch sehr schnell wieder vergessen. Denn wenn man Lerninhalte wirklich gut assimilieren will, also etwas aus etwas Fremden etwas Eigenes machen, dann muss man auf eine Weise lernen, die von Sinnhaftigkeit angefüllt ist. Ein Wissensgebiet muss interessant sein, muss lebendig sein, muss einem das Gefühl haben, ja, es macht Sinn, dass ich mich hier drin bewege, und das hat wenig mit dem Gebiet zu tun. Ja, das ist nicht so, dass Mathematik für die allermeisten Menschen an sich langweilig, schwierig, ätzend ist, sondern das liegt an der Art der Vermittlung. Ich glaube, du hast ja auch den Ricardo Leppe hier im Kongress. Mhm. Ne? Der ist ja ein schönes Beispiel, was er zu diesen Themen anbietet. Und ich kann das aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Ja, ja, wenn wir also eine Alternative zu diesem bisherigen wollen, dann werden wir das Wagnis eingehen müssen, wieder mehr auf Natur und weniger auf ausgedachte menschliche Interventionen zu vertrauen. Das wird sich ab und zu unsicher anfühlen. Und einer der Pioniere so der transpersonalen Psychologie, Abraham Maslow, der hat in seinen Forschungen darüber, was eigentlich wichtig ist dafür, welche Qualität Menschen brauchen, um zu heilen, um von Trauma zu heilen oder auch um kreative Potenziale zu entwickeln. Da kam er darauf, das Allerwichtigste ist, was er Ambiguitätstoleranz nannte. Also die Fähigkeit, mit dem Unbekannten, mit dem Nichtwissen, was ein Ergebnis sein wird, Frieden zu schließen. Also sich der Unsicherheit, dass man das Leben nicht durchkontrollieren kann und dass man nicht immer gleich den perfekten Plan hat, mit dieser Unsicherheit Frieden zu schließen und die zu akzeptieren. Das war in Maslows jahrzehntelanger Forschung das, was übrig blieb als die wichtigste Eigenschaft. Und die werden wir brauchen, denn das normopathische System, wie zum Beispiel das Bildungssystem, die Schule, das verspricht ja eine Pseudosicherheit. Ja, dann hat das Kind Abi, und wenn es das und das gelernt hat, dann hat es eine Voraussetzung für den und den Beruf und das Studium und entwickelt dabei vielleicht eine schwere, hochgradig belastende Abneigung gegen Lernen. Ja? Und die Assoziation Lernen ist immer anstrengend. Gut lernen heißt immer über Grenzen gehen, nicht gut mit dem Körper umgehen, ist Voraussetzung dafür, dass man gut lernt, dieses ewig lange Stillsitzen, ja, zu vergessen, dass der Körper zwischendurch Bewegung braucht. Das wird ja zu etwas, was man sich dann aneignet. Und ich erlebe das auf Lernseminaren, wenn ich dann Leuten alleine nur vorschläge, dass wir da Bewegung mit einbeziehen und vor allen Dingen, dass das Freude machen kann. Themenunabhängig, ja, dass es eine gewisse Lockerheit, Leichtigkeit dabei kommt. Das gibt dann erstmal diesen Widerstand der, ja, aber was kommt denn dabei heraus? Und sich dem zu stellen, davon auszugehen, dass man dieser Unsicherheit begegnen wird, das ist wichtig. Und damit hätten wir eine Basis, dass man sagen kann, okay, ab dann, wenn wir damit einverstanden sind, wenn wir also auf die versprochene Pseudosicherheit der normopathischen Dynamiken verzichten, dann können wir uns sinnvoll unterhalten über Dinge, die wir jetzt tun können, um anders zu leben.
Ja, und das erinnert mich, wir haben im letzten Interview darüber gesprochen, wie ist überhaupt die Infektionstheorie entstanden, weil, du hast es vorhin schon gesagt, also wir haben ja eine Zeit, in der diese Normopathie noch krasser wird. Ja, wir haben wie so ein neues Narrativ gesetzt, sagen wir mal, also ein Virus. Ich sehe das auch, es gibt ganz viele Kinder-YouTube-Filme, die quasi das Programm schon in die Köpfe bringen. Überall flirren Viren mit diesen Stacheln durch die Luft. Ja, es wird wirklich so dargestellt, und ich muss Hände waschen, ständig desinfizieren. Das wird alles, also Desinfektion vor allem, wird glorifiziert, obwohl wir wissen, es zerstört unseren natürlichen Hautmantel, ja, und damit auch unser Immunsystem. Und das ist ja, also wir haben jetzt neue Bilder in den Kopf. Das heißt, wir sprechen immer von Spaltung in zwei Gruppen, geimpft, ungeimpft, ja, die irgendwie jetzt da ein Thema miteinander haben. Aber eigentlich, finde ich, geht die Spaltung viel weiter, wenn wir uns auch im Bereich, sagen wir, ist egal, welche Gruppe wir nehmen. Doch, nee, es muss die Gruppe sein, die daran glaubt, genau. Dann haben wir die Spaltung ja auch zwischen jedem Einzelnen, weil ich glaube daran, wenn mir der andere zu nahe kommt, also man steht jetzt nur noch so voneinander und reicht sich den Zettel, dann kann ich sterben. Der ist eine Virenschleuder, ich kann es abbekommen, ich kann es übernehmen und es kann mich krank machen. Das bedeutet, ich spalte ja sogar jeden einzelnen Menschen noch mehr von der Gemeinschaft ab, als es bisher schon der Fall war, ja. Und das beruht auf der Infektionstheorie. Vielleicht sagst du noch mal kurz, es sind ja zwei unterschiedliche Strömungen gewesen, wo sich dann eine durchgesetzt hat und ist gar nicht unbedingt zurecht, wenn man recherchiert.
Ja. Nun, ich denke, das kann man sehr gut erkennen an den Protagonisten der jeweiligen Theorien. Vor 2500 Jahren hat Mahavira, der so als Begründer der Jain-Religion gilt, eine ganze Menge über Mikroben gesagt. Irgendein intuitives Wissen, auch ohne Mikroskope, hatte der. Und er hat sehr stark seinen Anhängern gute Hygiene empfohlen, aber eben auch eine Vielzahl sehr sinnvoller Ernährungsratschläge. Und da war ein Bild von, ja, Mikroben sind ein Faktor in unserem Leben. Und wenn wir gut leben, dann wird es ein positiver. Und wenn wir halt ungünstig leben, mit der Ernährung, mit der Hygiene und so weiter, kann es ungünstige Wirkungen haben. Mahavira war, ja, man kann sagen, eine Verkörperung der Gewaltlosigkeit. Seine Lehre war die Inspiration von Mahatma Gandhi. Gandhi war als junger Mann ein Schüler eines Jain-Lehrers. Ja. Also ein solcher Mensch, der was geschaffen hat, was bis heute ein paar Millionen Menschen, die Anhänger dieser Religion, zu einer immensen Friedfertigkeit inspiriert, denn die Jains sind vielleicht das friedfertigste Bevölkerungssegment der Welt. Das kann man wohl sagen, ja, nach einfach anthropologischen Untersuchungen. Das war die Sichtweise zu Mikroben. Jetzt gucken wir uns mal Louis Pasteur an. Louis Pasteur hatte die Sichtweise, dass ein gesunder Mensch keimfrei ist. Sterilität war für ihn das Ziel der Medizin. Es gibt keine Bakterien mehr. Pasteur hat von seinen drei wissenschaftlichen Entdeckungen, die ihm zugeschrieben werden, zwei gestohlen. Das ist seit 1995 nachgewiesen, denn da wurden seine Tagebücher geöffnet, so 100 Jahre nach seinem Tod. Das hat er verfügt, die müssen 100 Jahre verschlossen sein. Und es ist heute einfach Tatsache. Das kann man nicht bestreiten, dass Pasteur ein Plagiatfälscher war und die wahren Urheber dieser Entdeckung dann auch noch mit massiven Kampagnen ruiniert hat. Das war der Charakter von Louis Pasteur. Ja. Robert Koch hat behauptet, ein Heilmittel gegen Tuberkulose entwickelt zu haben und in Tierversuchen als wirksam getestet zu haben. Da sprossen dann Tuberkulosepilze, Kliniken aus Boden wie Pilze in der Nähe von Berlin, in einer Zeit, in der noch jeder siebte Deutsche an Tuberkulose starb. An dem Tuberkulin starben nachweislich 232 Menschen und es hatte keine Heilwirkung. Und Koch musste schließlich zugeben, dass er diese Versuche gar nicht gemacht hatte, die er vorher behauptet hat. Also das war ein Mensch, der den Tod vieler Leute in Kauf nahm, um Geld zu verdienen. Koch ist der Erfinder der Pharmaindustrie. Ja, die heutigen Pharmafirmen waren Mitte des 19. Jahrhunderts Hersteller von Farben. Und Koch ging an einen Farbenhersteller und gesagt, könnt ihr mir dieses Tuberkulin produzieren? Also das erste Produkt der Pharmaindustrie war ein tödliches Mittel ohne therapeutische Wirkung, erfunden von Robert Koch. Und heute gibt es das Robert-Koch-Institut in Berlin, das Pasteur-Institut in Paris. Okay. Und dann gab es eben Leute wie Rudolf Virchow oder Ilya Metschnikow oder Claude Bichon oder Max von Pettenkoffer, die große Erfolge am Menschen hatten. Max von Pettenkoffer hat durch seine Abwassersysteme die Cholera eliminiert. Der hat wirklich eine schwere, schlimme Infektionskrankheit eliminieren können mit dem, was er da der Menschheit zur Verfügung gestellt hat. Ja, und Ignaz Semmelweis, der psychisch furchtbar darunter litt, dass die Ärzte seiner Zeit ihn nicht ernst genommen haben, der hat sicherlich mit einer sinnvollen Hygiene für Ärzte im Krankenhaus, Hände waschen, ja, nachdem man Leichen seziert hat und solche Sachen, bevor man dann irgendwie ein Baby rausholt. Der hat was Wesentliches beigetragen zum Wohle der Menschen. Und Ignaz Semmelweis war ein bescheidener Mann, den es überhaupt nicht um Ruhm, Ehre und Gewinn und so weiter ging. Der wollte wirklich den Menschen dienen, ebenso Max von Pettenkoffer, ebenso Rudolf Virchow, ebenso Ilja Metschnikow. Und diese bescheideneren Leute, die eben kein großes Marketing fahren, die eben nicht ihre Person so vermarktet haben, ja, die sind untergegangen. Und die Dynamik von Massenformationen, wenn wir eben diese riesigen Bevölkerungszahlen haben, ist eben auch die, dass man sehr auffällig sein muss. Ja? Mhm. Und ein Problem in unserem politischen System ist ja auch, und sich damit überschneidend natürlich mit dem Gesundheitssystem, was sich dadurch setzt, da geht es ja nicht um Qualifikation. Ja, unser Bundeskanzler und unsere Minister, die müssen ja keine Qualifikation für ihren Job nachweisen. Das ist ein Popularitätskontest, den sie gewinnen. Ja, mhm. Das geht da um Selbstdarstellung. Das geht da um, wer hat den besten Imageberater? Wer ist am besten am Puls der Zeit? Wie die Leute massenemotional reagieren? Das heißt, du kannst mit einem Popularitätskontest, kannst du die verantwortungsvollsten Jobs bekommen, ohne jegliche Qualifikation. Und das in so einem überregulierten Land wie Deutschland. Lebensläufe und sonst was für Zertifikate und Prüfungen vorweisen muss. Und so ist es eben auch in der Medizin, in der Wissenschaft. Ja, das sind nicht immer die Leute, die beste Arbeit machen. Das sind in vielen Fällen Leute mit der besten Selbstdarstellung. Ja, oder auch Leute, die einfach, naja, die irgendwie eloquent sind oder die sich darstellen können. Und das ist aber eben so in Massenphänomenen. In kleinen Völkern, in kleinen Gemeinschaften, wo jeder jeden kennt, passiert sowas nicht. Na, da wissen die Leute, wer ist wer, wer ist wie, na, wem gebührt der Respekt für welche Leistung und so weiter. Das ist übersichtlich. Ja, und so hat sich eben diese Keimtheorie durchgesetzt. Sie hatte sehr aggressive Selbstdarsteller als Promoter. Und dass das Ganze auf einer Psychopathologie beruht, sieht man auch an der Parasitenhypothese der psychologischen Forschung, die aufzeigt, dass Diktatoren, je brutaler sie sind, umso mehr Angst vor Mikroben haben. Mhm. Hitler hat 4-mal am Tag gebadet und sich vor Berührung geekelt, weil er immer Angst vor Ansteckung hatte. Und er hat oft genug die Juden als Parasiten bezeichnet, als Infektion. Zyklon B war ursprünglich ein Desinfektionsmittel, mit dem die Nazis in den 30ern zunächst einmal Massendesinfektionen von öffentlichen Gebäuden vorgenommen haben. Da musste alles desinfiziert werden mit Zyklon B, Fabriken und Rathäuser und alles Mögliche. Und als es dann da tödliche Unfälle gab, kam man auf die Idee, ja, es dann später zur Massentötung von Menschen einzusetzen. Aber dieser Wahn, ja, bei Hitler der reine Volkskönig, Körper, ja, und die Infektion und so weiter, die Parasiten, das ist natürlich eine schwere Pathologie, bei der meiner Meinung nach Dinge, die in einem selber nicht heil sind, projiziert werden auf ein Feindbild. Das kann eine Mikrobe sein bei Pasteur oder das können dann Menschengruppen sein, wie bei Hitler. Aber es ist eine schwere Psychopathologie, die dahinter steht. Als gäbe es irgendwas an sich Feindseliges im Leben selbst.
Ja. Ja, und die Frage ist, warum hat sich das durchgesetzt? Okay, brauchen wir jetzt nicht beantworten, aber es hat die Grundlage gebildet für eine ganze Industrie, für die Pharmaindustrie, ja, und darauf basiert ja auch das Impfen. Also ich injiziere was in meinen Körper, was quasi ja bestimmte Viren tötet oder verhindert, dass sie jemals in meinen Körper eindringen. Und wir haben so viele Annahmen in unseren Köpfen, die wir nie hinterfragen. Das Thema Impfen ist gerade ein sehr emotionales Thema und ich gestehe, ich habe das selber nicht hinterfragt bis zum Jahr 2020. Da habe ich das erste Mal begonnen, obwohl ich Kinder habe und so weiter und die ja diese Impfungen bekommen. Da habe ich damals schon versucht, mich damit auseinanderzusetzen, aber es erschien mir sehr komplex. 2020 habe ich mich nochmal damit befasst, da hat es besser geklappt, ja. Und das ist so, ja, also was mich sehr überrascht hat, waren Medikamentenhersteller finanzieren ihre eigenen Studien. Ja, das sind Dinge, die wissen wir in der Regel nicht. Wir haben so Idealannahmen, da wird alles kontrolliert und reguliert und jemand schaut darüber und es hat schon seine Richtigkeit. So, 2020 habe ich rausgefunden, Medikamentenhersteller und Pharmakonzerne bezahlen ihre eigenen Forschungsstudien über die Wirksamkeit der Medikamente, die sie später verkaufen wollen. Und sie können entscheiden, welche Ergebnisse sie veröffentlichen und welche nicht. Also es gibt kein öffentliches Kontrollgremium, was den Konzern quasi auf die Finger schaut. Ja, das, wo, also ich habe angenommen, so etwas existiert. Nein, okay, existiert es nicht. Und wir haben einen ganz bekannten Fall damals von Roche, Tamiflu. Das wurde, oder die WHO hat den Ländern empfohlen, das zu kaufen, millionenfach einzulagern, sowohl während der Vogelgrippe als auch während der Schweinegrippe. Und hinterher erst kam raus, okay, Roche hat 60% seiner Studien nicht veröffentlicht. Das waren nämlich die Ergebnisse, die nicht so gut ausfielen, ja, und die dieser Empfehlung dann nicht förderlich gewesen wären. Und das kommt alles hinterher raus. Dann waren natürlich diese Medikamente schon gekauft, ja, es wurden Milliarden Steuergelder dafür benutzt und hinterher sagt man dann, ja, okay, ist was schiefgelaufen. Also das nur mal zu dem, wir haben immer bestimmte Bilder in unserem Kopf, wie ist eigentlich, was wir denken, ja, wie wird das Ganze kontrolliert und wie ist es dann wirklich? Und ein Thema ist zum Beispiel auch 5G, mit dem du dich sehr beschäftigt hast. Und auch da, glaube ich, haben wir diese Diskrepanz. Wir haben bestimmte Bilder dazu, meistens wird es nicht sehr thematisiert. Und ja, du bist auch Experte dafür und es war dir wichtig, auch darüber nochmal zu sprechen. Vielleicht machen wir das in diesem Zug, weil auch hier gibt es wenig wirklich Wissen, wenig Aufklärungsarbeit, ja, zu diesem Thema.
Ja, eigentlich kann man, so wie es im 19. Jahrhundert diese Ursprünge gab, der Keimtheorie, Infektionstheorie auf der einen Seite, Feldtheorie, also ein ganzheitliches Bild, na, Mikroben sind gesund oder ungesund, je nachdem, wie wir uns verhalten, eine Parallele sehen zum Thema Elektrizität, die ja technisch das neue Ding im 19. Jahrhundert war. Im Jahr 1800 hat Alessandro Volta die Batterie erfunden, erstes Elektrogerät sozusagen der modernen Geschichte. Und im 19. Jahrhundert wurden die biologischen Auswirkungen von Elektrizität medizinisch erforscht, und zwar offiziell an den Universitäten. Und da gab es zum Beispiel Elektrosensibilität als Fakt. Ja, dass also um die 12% der Bevölkerung auf Elektrizität damals ja noch in sehr geringen Quantitäten sehr viel sensibler reagieren als andere Menschen. Und dass das auch nicht ein Krankheitssymptom ist, im Gegenteil, kranke Menschen werden unempfindlicher gegen Elektrizität kurzfristig. Ne? Also zum Beispiel jemand mit einer akuten, schweren Krankheit ist weniger elektrisch leitfähig. Das hat man damals herausgefunden. Ja, und dann gab es mit der Telegrafie die erste große Elektrifizierung des Lebensumfelds von Menschen. Und dann gab es etwas, das hieß Elektrokrankheit oder Telegrafenkrankheit. Auch anders bezeichnet als Neurasthenie. Ein neues Krankheitsbild, 1869 zum ersten Mal definiert, von George Miller-Beard, New Yorker Neurologe. Also diese Nervenschwäche mit allen Symptomen von Burnout. Ja, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, chronische Übermüdung, emotionale Reizbarkeit und so weiter. Das gab es überproportional bei Menschen, die in Telegrafiestationen gearbeitet haben und bei Menschen, die in diesem Kabelsalat lebten. Also da muss man auch wissen, das ist nicht wie heute ein Telefondraht. Damals war die Technik wenig ausgereift. Das heißt, da war viel mehr Leistung, also viel mehr elektromagnetische Abstrahlung von diesen Kabeln als heute. Elektrosmog ist keine ganz neue Erfindung. Weil die Technik früher krude waren Dinge, die heute relativ geringfügig strahlen, damals starke Strahlenquellen. Ende des 19. Jahrhunderts wurde diese Forschung irgendwie eingestellt. Das Thema verschwand, was es noch in den 1880er Jahren in offiziellen Lehrbüchern amerikanischer Universitäten im Medizinstudium gab, wurde nicht fortgesetzt. Und seitdem gab es dieses einseitige Bild, Elektrifizierung gleich Fortschritt. Es wurde nicht mehr untersucht, mit einer Ausnahme. In den 1950er Jahren begann man in der Sowjetunion mit der Erforschung der Auswirkungen von elektromagnetischer Strahlung, weil damals diese neue Radartechnologie im Militär eingeführt wurde. Und jetzt hatte die Sowjetunion einen Vorteil. Es gab keine Industrielobbys, die Geld verdient haben. Ja? So unfrei der Kommunismus für die Menschen in ganz vielen Dingen war, wissenschaftliche Forschung war teilweise nicht so eingeschränkt. Und so hat man erforscht, was man dann dort Radiowellenkrankheit nannte. Und gesehen, in welchem Ausmaß Menschen in Radiosendern, aber eben besonders die Militärangehörigen, die mit Radaranlagen zu tun hatten, wie sehr die darunter gelitten haben. Und da wurde es erforscht. Es ist nicht umsonst, dass in der Sowjetunion bis zur Perestroika es keine Mikrowellenherde gab, zum Beispiel. Ja, die wussten warum. Aber bei uns ist das Ganze halt so, verdrängt worden. Und es ist die größte Veränderung im biologischen Lebensumfeld in der Geschichte der Menschheit, in der Geschichte der aufgezeichneten Menschheit. Wir haben heute eine Trilliarde Mal so viel technisch erzeugte elektromagnetische Energie in unserem Lebensumfeld wie vor 100 Jahren. Es wächst weiter. Und die gesamte Regulation des menschlichen Körpers ist elektrisch und elektromagnetisch. Einer der größten Biochemiker der Medizingeschichte, das war Albert St. Georgi. Der hat zuerst das Vitamin C entdeckt. Dann hat er den gesamten menschlichen Energiestoffwechsel entdeckt, den Zitronensäurezyklus, was uns Mitochondrien macht. Das war Albert St. Georgi, der hat das entdeckt. Für diese beiden Entdeckungen, Vitamin C und Zitronensäurezyklus, bekam er einen Medizinnobelpreis. Und dann entdeckte er auch noch die biochemischen Funktionsabläufe der Muskelfunktion. Und Albert St. Georgi sagte, Bioelektrizität ist die Essenz des Lebens. Denn er hat berechtigterweise die Frage gestellt, woher wissen dumme Moleküle, was sie tun müssen, wo sie hin müssen? Die müssen sich nämlich immer perfekt anordnen, in jedem Stoffwechselablauf. Und das können sie nicht aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften. Da gibt es ein ordnendes Prinzip. Diese Ordnung ist Elektrizität. Akupunkturmeridiane, ja, die überall langlaufen, das sind einfach Leitbahnen mit geringerem elektrischen Widerstand, höherer Konduktivität. Ein Akupunkturpunkt hat 5 Millivolt, die Haut drumherum 1 Millivolt. Ja, was ist ein EKG? Das ist die Gesamtbestandsaufnahme elektrischer Aktivität des Herzens. Was ist ein Defibrillator, ein starker elektrischer Impulsgeber? Was ist ein Herzschrittmacher, ein leichter elektrischer Impulsgeber, erfunden von einem Elektrotechniker? Ja. So überall finden wir, Regulation des Körpers ist elektrisch. Jeder Stoffwechselprozess, jede chemische Reaktion ist elektrische Ladungsverschiebung. Moleküle, die nicht elektrische Ladungsverschiebungen eingehen, Edelgase, sind keine Nährstoffe. Die könnte kein Organismus als Nährstoff nutzen, weil sie nicht reagieren. Und in dieses bioelektrische Leben, was natürlich genauso zutrifft auf jede Pflanze, auf jedes Tier, auf alle ökologischen Regelkreisläufe, auf die Regelkreisläufe von Atmosphäre und Erdmagnetfeld. Ja, woher kommen die 8 Hertz Schumann-Frequenz-Erdmagnetfeld, die so wunderbar wichtig für unser Gehirn sind, diese 8 Hertz? Die kommen von Blitzschlägen, von elektrischen Entladungen. Das ist wie so ein Gong. Ja, wir haben pro Sekunde 100 Blitzschläge auf der Erde. Und das regt diese 8 Hertz an. Und das wird alles massiv überlagert von diesen immensen Quantitäten technisch erzeugter Elektrizität und dann noch davon, dass sie wechselstrombasiert sind. In der Natur gibt es nur Gleichstrom und die elektrischen Felder in der Natur sind schwach. Unsere Haut hat 1 Millivolt, Akupunkturpunkte 5 Millivolt. Wir können einen Menschen anfassen, aber in der Steckdose, da kommt 220 Volt. Im Umschlagwerk, im Elektrizitätswerk haben wir 400 Kilovolt. So was gibt es in der Natur nicht. Wir haben also diese massive Überhöhung und diese wechselstrombasierte andere qualitative Wirkung. Und was dann eben passiert, wenn wir dem ausgesetzt sind, das sind wir heute 24 Stunden am Tag, das ist, dass erstens unsere Zellen deregulieren und in den Zellen durch Einströmung, durch Öffnung der Ionenkanäle, die nämlich auch durch elektromagnetische Spannung gesteuert werden, alles Mögliche in die Zellen kommt, vor allem viel zu viel Kalzium, was da nicht hingehört, und dann entstehen freie Radikale und die entstehen in so einem Ausmaß, dass es genau das Gleiche ist wie Radioaktivität in der Auswirkung. Diese sogenannte Unterscheidung zwischen Radioaktivität und nicht ionisierender Strahlung, die gilt im Reagenzglas im Versuch, die gilt nicht beim lebenden Organismus. WLAN-Router, ein Handy hat die gleiche Wirkung wie Radioaktivität auf dem Körper. Punkt. Das ist nachgewiesen. Und das Zweite, was passiert, ist, dass unser Hirn das natürlich merkt und das fährt den Sympathikus hoch. Ich habe also vor kurzem mal wieder ein Ergebnis gesehen von einer Studie, wo ich eben was habe untersuchen lassen, was ich zur Lösung des Elektrosmog-Problems konzipiert habe. Und da ging es zunächst mal auch darum, wenn jetzt jemand mit dem Handy am Ohr 15 Minuten sitzt, man misst vorher und nachher die Stresswerte, dann sieht man, wie HRV, Speichelcortisol, Stressparameter massiv schlechter werden. Also der Körper erfährt einen immensen Stress. Der ist auf dieser biologischen Ebene gut vergleichbar mit so einer richtig schlechten Nachricht. Ja, wenn du was erfährst, was dir wirklich zu schaffen macht. 15 Minuten Handy. Ja, wie oft hat man das heutzutage am Tag? Und das wird ja ein Dauerprogramm. Und dann irgendwann dekompensiert der Körper natürlich. Und dann kriegt man eben auch die sinnvollen Aktivierungen von Stress, die man braucht. Es gibt ja Eustress. Wir brauchen ja Stress. Ne? Wir brauchen ja gesunden Stress, um morgens in die Gänge zu kommen, um aktiv und wach zu sein. Wir brauchen Adrenalin. Wir brauchen auch Cortisol am Morgen. Ja? Das kriegt man einfach auch nicht mehr in die Gänge, wenn das dauernd aktiviert wird. Und dann hat der Mensch diese Situation, die heute so weit verbreitet ist. Leute spüren Energiemangel, sie fühlen sich überfordert, sie fühlen sich erschöpft, sie können aber auch nicht entspannen. Ja? Sie haben dann diesen Zustand, hibbelig, unruhig und schwach zu sein. Gleichzeitig. Das ist die Folge von Elektrosmog. Das ist ein Riesenthema. Und es gibt viele Dinge, die unsere Gesundheit belasten, aber es gibt nur sehr wenige, die 24 Stunden am Tag auf uns einwirken. Elektrosmog ist etwas, das wirkt permanent, wenn wir keine Lösung dafür haben. Ja, es ist nicht so eine besonders gute Idee und vor allen Dingen heutzutage, wo ja an Elektrotechnik schon so viel zur Verfügung steht, diese Idee in die Welt zu setzen. Leute, es ist unglaublich wichtig, dass wir noch schneller Daten übertragen. Ja, also den HD-Film in mehr als einer Sekunde hochzuladen, ist ja eine unzumutbare seelische Grausamkeit. Was wollen wir eigentlich? Haben wir zu wenig Informationen? Ist unser Leben zu langsam heutzutage? Leiden Menschen darunter, dass sie nicht noch schneller sich vernetzen können? Ist das tatsächlich das, wo wir noch große Reserven für Lebensqualität von Menschen haben? Scheint mir unwahrscheinlich.
Ja, das zeigt auch immer diese Widersprüche, ja, was öffentlich propagiert wird, sage ich mal, und was aber dann, welche Handlungen vollzogen werden. Also mir fällt nur ein, ich habe kürzlich gelesen, in Hessen geht es jetzt um einen Wald, der abgeholzt werden soll, um quasi für den Klimawandel Windräder zu bauen. Und dabei wissen wir ja schon, okay, ohne Wälder funktioniert unser ganzes System nicht, ja, der auch Regen braucht. Also es gibt ja Beiträge von Bauern, die beschweren sich jedes Jahr, der Boden wird immer trockener und das ist ja eine Ursache. Wir holzen die Wälder weltweit ab. Aber okay, also hier ist vielleicht jeder aufgerufen, auch selber einfach zu recherchieren und sich beide Dinge anzugucken. Ja, es wird jetzt viele Denkverbote sagen, wir werden jetzt gesetzt, indem gesagt wird, es sind Verschwörungstheorien und da nicht hingucken, da nicht hingucken, aber warum nicht einfach beides angucken und sich dann entscheiden? Ja, das ist immer mehr als nur auf unseren einprogrammierten Bildern unsere Meinung zu vertreten. Dann sind wir schon ein Stück weiter. Aber jetzt haben wir lange über das grundsätzliche Problem gesprochen. Wie befreien wir uns denn aus der Normopathie oder wie kommen wir auch von einem fremdbestimmten Denken in eine Art freies Denken? Ja.
Nicht allein über das Denken. Es ist sehr leicht, wenn man mal damit angefangen hat, ja, offizielle Narrative zu hinterfragen, sehr viel dann zu durchschauen. Und es gibt so viel gute Literatur und so viel gute Aufklärer über die Medien und über die politischen Strukturen und über Konzerne und so weiter. Ja, gut. Aber ich bin in dieser Welt aufgewachsen. Das heißt, diese Dynamiken gibt es mikrokosmisch auch in mir, denn ich bin davon beeinflusst aufgewachsen. Also ich bin jetzt nicht in einer radikalen Counterculture-Community aufgewachsen, ja, wo man irgendwie komplett anders lebt. Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst, sagte Gandhi. Er hat das sehr konsequent vorgemacht. Das heißt, wo bin ich normopathisch? Also, wo beispielsweise habe ich die Tendenz, es nun wirklich besser zu wissen als meine Mitmenschen, wirklich zu wissen, was die tun sollten und Verachtung zu empfinden, wenn sie es nicht tun. Wo werte ich Leute ab, ob ich es ausspreche oder nicht, ja? Weil sie andere Paradigmen haben vom Leben als ich. Das ist erstmal wichtig, ja, meiner Ansicht nach. Wer zu gut für diese Welt ist, der ist wahrscheinlich schon in einer anderen. Und ich kann mich auch manchmal ein bisschen aufregen über Dinge, die ich in der Welt sehe. Aber ich bin mir dann auch immer sehr sicher, aha, okay, da kann ich bei mir gucken, welche Version davon habe ich. Und die kann ja sehr viel kleiner ausfallen, aber trotzdem gibt es sie. Ja? Und auch wenn ich nicht so viel Macht habe, sie auszuleben wie manche Leute, wenn ich sie habe, ist es gut, dahin zu gucken. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt, weswegen ich sage, nicht nur über das Denken, ist, wie wir die Welt erleben, hat immens viel mit unserem Körper zu tun. Und ein Körper mit einer irritierten und geschwächten Lebensenergie, der wird uns vermitteln, Leben ist bedrohlich, Leben ist gefährlich, auch wenn ich jetzt normopathische Tendenzen erkannt habe, naja, dann entwickle ich vielleicht einfach eine Gegennormopathie. Ja, dann werde ich vielleicht ein militanter, was weiß ich, Veganer, der Leute verachtet, die Butter essen. Oder ich werde so ein Klimawandel-Typ, der irgendwie meint, der muss sich dieser Idee völlig verschreiben und nicht mehr rechts und links gucken, was könnten noch Ursachen für die Erderwärmung sein. Ja, ist diese Gashypothese wirklich physikalisch plausibel, wenn man das nicht mehr in Frage stellen kann? Vor allen Dingen, wenn man auch nicht mehr mit Leuten offen kommunizieren kann, die andere Ansichten haben. Das hat sehr viel mit dem Körper zu tun. Ich sehe das immer wieder, was passiert, wenn Leute über etwas, was ihnen Stress macht, erzählen und dann macht man 2 Minuten irgendwas mit dem Körper. Ja, ein bisschen Klopfakupressur, eine kleine Atemübung, irgendwas, was den Körper beruhigt, 1 Minute langsam einen Rhythmusklopf, langsam und den langsamer werden lassen. Ja, 1 Minute. Und das Gehirn fährt total runter, weil es dieses Rhythmusfolgemuster gibt. Und dann erzählt man das Gleiche, was einen von einer Minute ganz anders betroffen hat. Und es ist sehr viel ruhiger. Abgesehen jetzt von diesen Akutinterventionen ist für mich eine ganz wichtige Basis, erstens zu schauen, welche Faktoren schaden meinem Körper, meine Lebensenergie, die ich ändern kann. Es gibt vieles, kann ich nicht ändern draußen in der Welt. Fange ich doch mit den Sachen an, die ich ändern kann. Ich habe noch nie aus Versehen was gegessen. Bei der Ernährung kann man sehr viel machen. Ja. Und wir haben heute viel gute Informationen darüber und viele Anbieter von richtig guter Qualität. Punkt Nummer 1. Ja. Habe ich da irgendwelche Süchte? Habe ich da irgendwelche Gewohnheiten? Schimpfe ich auf die Konzerne, aber kaufe weiter irgendeine Süßigkeit von Nestle und so? Ja. Auch ein guter Punkt, da anzusetzen. Nummer 2, Thema Elektrosmog. Da kann man heute was tun. Da gibt es heute etwas, ich nenne es Blackstone Protection, kann man auf meiner Homepage alles nachlesen, es sind sehr viele Artikel dazu. Ich habe 27 Jahre lang danach geforscht, weil ich mit dem, was bisher angeboten wurde, nicht zufrieden war, weil ich gesehen habe, diese Dinge, die da bisher auch im Angebot waren, waren oft gut gemeint, aber unterlagen einem Denkfehler über die Natur elektromagnetischer Energien und Regulationsmechanismen. Ich will jetzt nicht ausführlich drauf eingehen, aber schaut es euch einfach an, schaut euch die Artikel auf meiner Homepage an, nehmt euch Zeit, das zu lesen. Es sind diverse Aspekte zum Thema Elektrosmog und wie man den tatsächlich umwandeln kann in etwas, was gut tut. Ich habe vorhin mal diese eine Studie erwähnt, diese Pilotstudie von einem Stressforschungsinstitut in Freiburg. Und in 15 Minuten mit dem Handy gehen eben die Stressparameter in eine ganz ungute Richtung. Und in 15 Minuten mit demselben Handy mit so einer Blackstone Protection Umwandlung verbessern sich die Stressparameter. Also etwas, was vorher Stress ausgelöst hat, wird jetzt zu etwas, was den Körper stärkt. Ja? Ich habe einen Klienten, der hat durch eine Polyneuropathie noch gewisse Themen mit seinen Nerven, ist schon viel besser geworden, aber er kann auch nicht auf einem Bein stehen. Wenn der sein Handy bei sich hat, kann er jetzt auf einem Bein stehen, weil es ihn jetzt stärkt, weil da so ein Blackstone Protection Chip dran ist. Da haben wir schon mal 2 wichtige Dinge. Ernährung, Elektrosmog. Da kannst du von was Schädlichen, von Ernährung, die den Körper unterminiert auf Dauer, zurück zu etwas finden, was ein echter Liebesbeweis für den Körper ist. Eine Form von Selbstliebe. Das sollte Essen eigentlich sein. Und bei Elektrosmog kann man auch sehr realistisch heute etwas an sich Schädliches umwandeln in etwas, was positiv wirkt. Und der dritte ganz wichtige Punkt ist, eine Praxis zu haben, eine sinnvolle, effektive Praxis zur Kultivierung von Lebensenergie. Zum einen halte ich das in der heutigen Zeit für unglaublich wichtig, weil wir so viel Ablenkung haben und es ist so verführerisch, dann doch wieder, wenn man gestresst ist, halt das nächste YouTube-Video zu gucken und Instagram zu checken und Facebook und so weiter, ne? Also sich mit dem, was wir im Alltag schon zu viel haben, digitale Welten, viel Informationen, dann irgendwie so weit vom Stress abzulenken, was natürlich keine echte Entspannung ist. In ganz naturnahen Umständen, vielleicht bei irgendwelchen bäuerlichen Gemeinschaften, wo die Leute abends den Sonnenuntergang angucken oder auf der Bank sitzen und einfach mal so ihr Nervensystem sich erholen lassen. Die brauchen vielleicht kein Qigong oder Meditation, das kann gut sein. Aber heutzutage als moderner Zivilisationseinwohner ist mir meine Zeit am Morgen wo mein Körper, meine Atmung, meine Lebensenergie mal Vorrang haben, heilig. Und das halte ich für sehr, sehr, sehr wichtig und das beobachte ich. Ich gebe seit 12 Jahren inzwischen eine Ausbildung, in der ich effiziente Methoden zur Kultivierung von Lebensenergie vermittle, Methoden, die sehr, sehr tief gehen und noch nicht so bekannt sind. Und bei diesen Leuten passiert etwas, was sie selbst nie erwartet hätten, nämlich, dass ihre Wahrnehmung vom Leben, ihre Wahrnehmung von allen möglichen Lebensbereichen anders wird. Lebensenergiekultivierung löst nicht alle unsere Probleme. Aber wir begegnen unserem Problem mit einem anderen Fundament. Ein Fundament von einer viel größeren Stärke, einer größeren Fähigkeit zur Akzeptanz dessen, was ist, mit einer Basis eines Vertrauens, was nichts damit zu tun hat, dass wir uns Urvertrauen irgendwie einreden und dass wir uns sagen, ich bin mit dem Universum verbunden, bla bla bla. Was nützt das, wenn wir uns das sagen und der Körper glaubt es nicht, weil der Körper ständig gestresst ist, weil der Körper eben an seine Reserven geht, dann haben wir eine Diskrepanz zwischen diesen Dingen, die wir überall lesen und die weise Leute sagen und die sich auch irgendwo gut anfühlen und der körperlich energetisch erlebten Realität. Lebensenergiekultivierung ist das, was gute Prinzipien, die von weisen Menschen aus weisen Traditionen uns gut bekannt sind, körperlich duplizieren. Wo diese Prinzipien etwas werden, was wir ankern, was wir verkörpern, mehr und mehr. Das ist nicht nur ein linearer Weg. Wir begegnen dabei natürlich auch unseren Schwachpunkten, dem, wo wir es noch gut können. Aber es ist ein Weg und es hat Wirkung. Und es ist eine der großen Entfremdungen der modernen Welt, ist die Entfremdung vom Körper, die Entfremdung von dem Vertrauen in die Selbstregulation, die Selbstheilungskraft, dem Immunsystem, unserer Fähigkeit, mit Mikroben zurechtzukommen, der Lernfähigkeit, ja, dass Kinder und Erwachsene lernen können, wenn sie motiviert sind, wenn sie Freude haben, wenn es interessant aufbereitet wird. All das sind natürliche Potenziale, die wir haben. Von denen ist die moderne normopathische Welt sehr entfremdet und dann wird suggeriert, naja, Leben ist unsicher, wir brauchen massive menschliche Intervention, alles muss reguliert werden. Wenn wir da raus wollen, ist es gut, wenn wir unseren Körper zurück begleiten in ein sich Anvertrauen der Natur. In diesem Zusammenhang vielleicht ein letzter Punkt. Wenn ich solche Ausbildungen gebe, manchmal auch so einzelne Seminare, und ich frage die Leute am Anfang, warum bist du hier? Ich würde mal sagen, die Hälfte der Menschen sagen, ich hätte gern mehr Energie. Energie hat man nicht. Wenn man glaubt, man hat zu wenig Energie, man hat überhaupt keine Energie. Lebensenergie ist einfach da. Und eine gesunde Praxis, sinnvolle Praktiken sind nicht sowas wie, dann habe ich mehr Energie, sondern ich vertraue mich Prinzipien an, die mir mehr und mehr aufzeigen, Himmel und Erde, die Energie der Atmosphäre, alles, was uns umgibt, die kosmische Hintergrundstrahlung, alles, was da so aus dem Zentrum der Galaxis kommt und vieles mehr, was wir vielleicht noch nicht mal benennen können, das ist im völligen, endlosen Überfluss da. Ich muss nur aufhören, es zu blockieren. Das ist eine gute Praxis der Lebensenergiekultivierung. Das ist ein Subtraktionsprozess. Ich reduziere und reduziere und reduziere meine Selbsthypnose und meine körperlichen Gewohnheiten, die mir suggerieren, ich müsste Energie haben. Das ist immens wertvoll, wenn wir das erleben können. Man kriegt ein unmittelbares Biofeedback durch den Körper, ob man da auf einem Weg ist, der zurückfindet in Natur, in das natürliche Design von Leben. Und dann ist eingebunden sein in diese größeren Wirkungsprinzipien, in die Güte, in die wohlwollende, intelligente Kraft der Natur. Da müssen wir nicht mehr drüber diskutieren. Es interessiert dann auch nicht, was andere Leute dazu sagen oder ob sie das glauben, weil das so überwältigend real ist. Ja? Dass man dann weiß, man hat einen Weg, auf dem lohnt es sich weiterzugehen. Und wenn das da ist, diese körperlich-energetische Basis, dann kann man sich natürlich auf der kognitiven Ebene auseinandersetzen mit all diesen wertvollen Erkenntnissen, über die Dysfunktionalität moderner Strukturen, Gesellschaftsstrukturen und so weiter. Man kann gucken, was gibt es für Alternativen. Viele von den Dingen, die hier im Kongress angeboten sind, ja, ganz großartige Angebote, ganz großartige Alternativen zur Ökonomie und zur Energieerzeugung, technologische Lösungen, Pädagogik, Lernen und so weiter. Wunderbar, dass es das alles gibt. Mein Vorschlag ist, nehmen wir diese Kultivierung von Lebensenergie mit hinzu, entstören wir Elektrosmog, wandeln wir in etwas um, was positiv ist, schauen wir auf unsere Ernährung, dass wir da wirklich mit freundlicher, liebevoller Konsequenz es gut mit uns meinen und kultivieren wir unsere Lebensenergie und dann haben wir den körperlichen Boden dafür, dass all diese anderen wertvollen Angebote so richtig nutzbar werden.
Herzlichen Dank, lieber Christian, das war ein schönes Schlusswort und ich denke auch, das ist das, was wirklich wichtig ist, dass wir zu unserem Körper zurückkehren, dass wir dem wieder spüren, ja, weil das ist es, was wir oft als erstes verloren haben in unserem System, ja, wir haben wir haben uns abgespalten, es ging nur um, dass wir nicht fühlen konnten und vielleicht auch noch, um zukünftige Entwicklungen einfach ein bisschen sensibler betrachten zu können, also jetzt wird ja bereits geforscht an daran, dass man das Leben kultivieren kann in einer künstlichen Gebärmutter. Also da gab es jetzt die ersten Forschungen an Mäusen und mit einem Schaf hat man das schon gemacht in so einer Plastiktüte. Das ist alles das mechanische Leben. Ja, wir trennen das Leben vom Leben. Und das ist auch der Blick, glaube ich, der uns dahin geführt hat, wo wir jetzt stehen als Menschheit, dass wir nicht mit dem Leben wirklich verbunden sind. Und mit dem Leben verbunden heißt mit unserem Körper verbunden, ja. Insofern, ja, herzlichen Dank für dieses Schlusswort und herzlichen Dank für deine Arbeit. Ich danke dir für das Interview und freue mich, wann wir uns wieder hören.
Danke, Judith, für diese Möglichkeit.